das ist heil Mowi bei euch hier. Und ihr versteht kein Plattdeutsch, oder doch? Ja, doch, okay. Ja, das ist doch was Schönes, wenn Brüder und Schwestern einträchtig, es gibt auch Niederträchtige, aber einträchtig beisammen wohnen. Ich habe wirklich Freude, es gefällt mir hier, bin das erste Mal hier. Wenn du willst, drohen oder versprechen, ich komme wieder. Nein, wir haben Freude, hier unten in Norddeutschland zu sein. Es ist lange, lange her, dass ich hier in Lübeck war und noch nicht in dieser Gemeinde. Hier ist AVC genannt worden. Und ich will das ein bisschen erklären. AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen. Wir haben dieses Werk vor 48 Jahren gegründet. So alt bin ich schon und noch älter. Und zwar habe ich 1970, weil hier schon so aus dem vorigen Jahrhundert erzählt wurde. Wer von euch ist auch schon aus dem vorigen Jahrtausend? Okay. Auf jeden Fall 1970, ich war gerade in Bonn fertig, ich hatte ein Altenheim gebaut, ich war nur 35 Jahre alt und hatte ein Altenheim gebaut und meine Kollegen haben gesagt, der Saratschuk ist ein ganz schlauer, wenn der mit 35 schon ein Altenheim hat, dann hat er ausgesorgt. Aber ich verrate euch etwas, bis heute habe ich da noch keinen Platz reserviert und habe auch noch nicht vor, aufs Altenheim zu gehen. Okay, was kann man machen mit 85? Gute Freunde spotten über mich und sagen, der Saratschuk ist mit 7 Pässen unterwegs. 5 Beipässe und 2 Reisepässe. Das bin ich. Und Gottes Gnade, wirklich Gottes Gnade, mir ist, ich komme gleich auf AVC zurück, mir ist im letzten Jahr etwas sehr Schönes passiert. Erstmals tiefe Trauer. Meine Frau, mit der ich über 55 Jahre verheiratet war, ist ganz plötzlich innerhalb von 30 Sekunden in meinem Arm gestorben. Das war große Traurigkeit und Not. Aber dann passierte noch etwas. Ich hatte Evangelisation in Süddeutschland. Und wie das so meistens bei uns ist, man geht nicht in die teuren Hotels oder überhaupt in Hotels, sondern ich war privat zum Übernachten und bin dann den nächsten oder übernächsten Tag aufgewacht in Ulm auf der Intensivklinik. War da abgestürzt in der Nacht, weil ich durch eine falsche Tür gegangen bin und habe mir da das Knick gebrochen. Wirklich, der erste Wirbel war total zertrümmert, der zweite gebrochen, der dritte angebrochen, Rippe gebrochen. Warum sage ich das? Ich sage das zur Ehre Gottes. Gott hat mich komplett geheilt, ohne Operation, ohne Silberplättchen und was da alles da reingeschraubt wird, komplett gesund gemacht und ich darf wieder unterwegs sein. Ein guter Freund hat zu mir gesagt, Waldemar, ich darf dir das sagen, eigentlich bist du ein bisschen verrückt. Wie kann man mit Halskrause, die ich tragen musste, wie kann man mit Halskrause nach Sibirien gehen? Das kann man. Ich bin sogar wiedergekommen. Nämlich, Gott hat Gnade gegeben. AVC steht für den Verfolgten beizustehen. Und heute gibt es die größte Christenverfolgung, die es je gegeben hat. Millionen von Gläubigen werden um ihres Glaubens willen, nicht für Dummheit, auch nicht für falsche Kompromisse, sondern sie werden verfolgt, in die Gefängnisse geworfen und getötet. Und ich könnte euch viele, viele Geschichten darüber erzählen. Wir haben auch etwas Literatur mitgebracht. Darüber werde ich nachher was sagen. Auf jeden Fall, Gott hat uns dieses Werk gesegnet. Wirklich, es ist sein Werk. Ich habe es bis 2000 geleitet. Dann war ich 65, habe das abgegeben und ein Nachfolger, und das Werk geht weiter. Ich darf mit dabei sein, ich darf mitdienen. Und uns geht es darum, wirklich den Verfolgten beizustehen, den Bedürftigen zu helfen. Dadurch gibt es zu AVC eine zweite Organisation, ein e.V., heißt Nehemia. Über Nehemia habe ich ein Buch geschrieben, das liegt hier auch draußen aus. Und das dritte ist, Jesus bekannt zu machen. Evangelisation auch in Deutschland. Aber dann passierte, dass eine unserer Missionarinnen von AVC, wir haben ja weltweit über 1000 Mitarbeiter, meistens nationale, einheimische, in Russland russische und in der Ukraine eben ukrainische und in Afrika afrikanische, sonst könnte man das auch eigentlich alles finanzieren, und in Nicaragua oder Guatemala eben einheimische. Und eine unserer Missionarinnen, die war Jahre in Indien. Und die kam in Pension zurück nach Deutschland. Und sie hat gesagt, Gott hätte ihr ein neues Missionsfeld gezeigt. Und das bin ich. Und das ist die Heidi. Wir haben vor 15 Monaten geheiratet. Und so hat sie mich nicht nur aus dem tiefen Loch geholt, sondern ist eine ganz tolle Rallye-Fahrerin, fährt gerne Auto. Sonst würde ich die langen Strecken nicht fahren dürfen und alleine auch ein bisschen vielleicht immer für die anderen Risiko. Und so wird Heidi mal beginnen und etwas über ihre Missionsarbeit in Indien sagen. Sie hat auch einen kleinen Missionsbazar mitgebracht, denn bei allen, was schlimm ist mit Corona, Leute, vergesst es. Heidi hat Kontakt nach Indien nach wie vor und kriegt viele Anrufe. Und stellt euch vor, in Indien, da von ihrem Feld, sie hat Schulen gebaut dort und Kinderheim und Altenheim und so weiter. Die Leute sagen, lieber an Corona sterben als verhungern. Als verhungern. Keiner von euch sieht sehr hungrig aus und auch nicht am Verhungern. Nicht bei allem, Schlimmen von Corona. Und so ist es uns wichtig, dass wir den Menschen, gerade unsere Missionsstation, Leute, die wir kennen, die rufen die Heidi an. Das sind Leute, die sich durch sie bekehrt haben, die sie betreut hat. Und von anderen Ländern jetzt zum Beispiel, wo wir alle erschrocken sind, was in Beirut passiert ist. Das betrifft uns besonders, denn wir haben in Beirut eine Schule, wirklich, wo die muslimischen Kinder in unsere Schule kommen und über Jesus hören und gerettet werden und so weiter. Und so wird Heidi ein lebendiges Zeugnis sagen, und dann eben das Wort Gottes kommt nicht zu kurz. Und ihr habt ja viel Zeit, oder? Es ist ja lange hell, nicht? Und wer Angst hat, nach Hause zu kommen, Heidi fährt euch nach Hause. Ja. Okay. Heidi.
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin nicht das erste Mal hier in Lübeck. Ich war auch schon zweimal hier in Ahrensburg, in Segeberg, in der Gemeinde und habe dort Missionsabende abgehalten. Und die Gegend ist mir also nicht so unbekannt. Aber es ist schön, auch wieder eine neue Gemeinde mal kennenlernen zu dürfen. Nun ja, wir sind ein Geist und ein Fleisch und er ist ein Gentleman, ein echter Gentleman, der immer sagt, Ladies first. Und deswegen darf ich immer anfangen, weil er gern das letzte Wort hat. Okay, ich dachte, ich fange auch mal mit einem Wort Gottes an, weil ich glaube, dass uns das ganz viel zu sagen hat. Mich hat das sehr inspiriert, als ich in die Mission gegangen bin, denn ich dachte, genau das ist es, was ich brauche, aber es braucht jeder von uns. Jeder, der andere Menschen für Jesus erreichen will, der sehen möchte, dass Menschen gerettet werden, wir brauchen erstmal die Kraft des Heiligen Geistes, sonst sind wir ziemlich, ziemlich schwach. Und wir müssen wissen, was sagt uns Gott, wer bin ich? Es ist sehr wichtig zu wissen, wer bin ich in Jesus Christus. Menschen können viel über uns sagen, ach, du taugst nichts oder du bist da so schwach oder das kannst du nicht und jenes nicht. Bin kein Redner vielleicht, ich bin ja auch keine Joyce Meyer, ich bin eben die Heidi. Ja? Und so sagt uns das Wort Gottes, wer wir sind. Und ich denke, das ist so stärkend für uns, das zu wissen. Und zwar steht es im ersten Brief des Petrus, im zweiten Kapitel, Vers 9. Ist für mich ein ganz wichtiger Vers. Ihr, das seid ihr, seid das auserwählte Geschlecht. Auserwählt bei Gott. Und das finde ich so wunderbar. Wir sind nicht irgendjemand, sondern wir sind Auserwählte. Und wir sind die königliche Priesterschaft. Priester, die standen vor dem Thron Gottes. Ja? Die haben gedient vor Gott. Und das sollen wir auch sein, wie Könige, königliche Priesterschaft. Dazu hat Gott uns berufen. Wir sind das heilige Volk. Waldemar, der predigt sehr oft über Heiligung. Und das ist es, was wir brauchen, Heilige. Und wir sind Heilige. Wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Wir sind heilig. Und das kann uns niemand absprechen. Amen. Und wir leben ein heiliges Leben. Das geht zwar manchmal ein bisschen schief, aber Gott bringt uns immer wieder in die Richtung. Und er wird trotzdem sagen, du bist trotzdem noch heilig. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht denken. Ja, wir sind das Volk seines Eigentums. Wir gehören Jesus Christus und da kann uns niemand auch das absprechen. Wir sind sein Eigentum und wenn wir sein Eigentum sind, dann hat er auch eine Aufgabe für uns. Jeder Vater, der einen Sohn hat, wird ihm auch Aufgaben geben. Und Gott hat auch eine Aufgabe und da steht hier, dass ihr verkündigen sollt, dass die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der tiefen Finsternis heraus in das wunderbare Licht gebracht, das, was Gott an uns getan hat, das müssen wir auch weitergeben. Wir müssen einfach von Gott so begeistert sein, dass wir darüber reden, dass wir anderen Menschen erzählen. Ich denke nur, das sehen wir schon an den Reklamen, ne? Da wird Reklame gemacht und Reklame. Und da kommen die Menschen und sagen, das muss ich mal ausprobieren. Jetzt haben sie so eine neue, schönes, braunes Mädchen da. Ne? Kommt die eine und sagt, also ich könnte das Kleid nicht tragen. Da habe ich nicht die Farbe dazu. Was machst du? Wie wirst du so schön braun? Ja, sagt die, ich nehme das Hyo-Dingsbums da. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und sagt, das muss ich auch haben. Und ich denke, wenn wir Menschen begeistern können für Gott, dann wollen sie das auch haben. Und dazu hat uns Gott gemacht, dass wir die Wohltaten verkündigen, die er an uns getan hat, für die Menschen bereitet hat, all das. Und mit diesem Wort bin ich damals in die Mission gegangen, weil ich einfach wusste, okay, das bin ich. Ich hatte keine Bibelschule, ich hatte nie studiert, ich wusste überhaupt nicht viel, ich wusste nicht mal, was ich in Indien machen will. Aber ich hatte ein Herz voller Liebe für die Menschen, für die Frauen besonders. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach hin, ich werde sehen und Gott wird mir schon irgendwie helfen. Jetzt möchte ich vielleicht noch so ein bisschen vorhernehmen. Ich war auch schon so ein bisschen vorgeprägt fürs Ausland. Manche haben mich oft gefragt und gesagt, ja, wie ist denn das, wenn man da plötzlich in so einem Land steht, Riesenland Indien, wo alles so anders ist, der ganze Buddhismus und Hinduismus. An jeder Straßenecke kleine Tempelchen, da wird geräuchert und gemacht und man kann die Sprache nicht. Und ja, wie fängt man da so an? Gott hatte mich sehr gut vorbereitet und hat das, was ich eigentlich in meinem Leben vielleicht verkehrt gemacht habe, hat er zum Besten gewendet. Und das hat mir dazu gedient, sehr gut in Indien klarzukommen. Als ich jung war, ich kam aus einer christlichen evangelischen Kirche, also eine christliche Familie, und habe wirklich so Jesus geliebt, wie so ein Kind halt Jesus liebt. Aber da ist es dann stehen geblieben. Ich hatte kein Verhältnis zu Gott. Und irgendwann habe ich geheiratet und dieser, mein Mann, war ein Iraker, Araber, Moslem. Ich dachte, ich bleibe Christ und lasse ihn Moslem bleiben und das wird dann schon alles gut gehen. Nun ja, es ging dann auch 19 Jahre gut. Ich bin mit ihm in die Stadt Nineveh gegangen. Dort hat er gelebt, heute die Stadt Mosul. Dort habe ich dann nach und nach gespürt, ich hatte nicht das, was ich eigentlich hätte haben sollen, um fest und stabil im Glauben zu sein. Und habe angefangen, wieder Gott zu suchen. Ich habe gesagt, Gott, es muss einfach mehr geben. Aber wo ist es? Und die Bibel sagt, suchet, so werdet ihr finden. Ne? Und klopft an, so wird euch aufgetan. Und genau das hat Gott auch getan. Ich habe gesucht, er hat sie finden lassen. Oder er hat vielleicht auch mich dort gefunden. Ich weiß es nicht genau, warum. Auf jeden Fall habe ich mich in der Stadt Nineveh bekehrt. Da, wo der Jona halt hingehen sollte und wollte gar nicht. Und ich hätte vielleicht nie dort hingehen sollen. Ich habe Gott nie gefragt, soll ich da hingehen. Aber Gott ist einfach gut. Und Gott sieht uns. Und selbst in der großen, weiten Welt. Wir können uns vor ihm gar nicht verstecken. Ja, und so habe ich mich dann bekehrt. Und ich hatte dann schon zwei Söhne und ich mache jetzt diese Geschichte halt ein bisschen kurz. Wir sind dann nach 19 Jahren wieder nach Deutschland gekommen, weil die Situation dort, die politische Situation, alles mit Krieg, mit Persien und so weiter, das war alles schlimm. Wir hatten Angst um unsere Kinder. Ich hatte zwei Söhne dort geboren und so kamen wir dann in 1990 wieder nach Deutschland. Und leider war es dann so, dass mein Mann nur 3 Monate hier geblieben ist. Er ist wieder zurück, er wollte Dinge regeln und aus der Regelung wurde eine Heirat dort und wir haben ihn nie mehr gesehen. Und so bin ich dann allein geblieben und war eben jetzt bis zu dieser Heirat mit Waldemar 30 Jahre allein. Kinder sind durch die Schule. Jetzt habe ich einen Sohn, der lebt in Singapur mit seiner Familie. Beide Kinder Christen, das war mein erstes Missionsfeld, meine zwei Söhne. Denen habe ich Jesus gepredigt, die haben ins Herz aufgenommen und die waren so begeistert, wir haben so viel Gebetserhörungen gehabt und ich bin heute so dankbar, dass beide Kinder wirklich Jesus nachfolgen. Ja, und dann wurden die Kinder hier durch die Schule gebracht und ich wurde auch älter und ich suchte immer einen Platz, wo Gott mich gebrauchen möchte, weil ich wusste einfach, ich kann ja das, was ich erlebt habe mit Gott, ich kann es nicht für mich behalten. Und dann habe ich angefangen, Reisen zu machen. Ich hatte also AVC, diese Mission von Waldemar kennengelernt. Und irgendwann auch mal Waldemar, ja, und dann bin ich viel gereist. Wir haben immer so Missionseinsätze gemacht in viele Länder. Und am Anfang bin ich immer mit Gruppen gefahren und später bin ich dann Alleingang nach Asien. Und so bin ich eben dann irgendwann auch nach Indien gekommen. Und in Indien hat mein Herz wirklich höher geschlagen und ich wusste einfach, okay, das ist der Platz, wo ich hingehen sollte. Und dann waren meine Kinder verheiratet, haben sich beide in einem Jahr verheiratet, haben zwei Schwestern geheiratet, war alles ganz praktisch. Und dann wurde mein erster Enkel geboren und dann wollte ich schon nach Indien, hat mein Sohn gesagt, Mama, bitte bleib wenigstens so lange und schau dir doch unseren ersten Enkel noch an. Na, bin ich noch ein bisschen geblieben und dann war der Kleine 10 Tage und dann bin ich abgereist. Ja, dann hatte ich ihn gesehen. Und und dann bin ich in dieses große Land Indien gekommen. Wir hatten dort schon Mitarbeiter durch AVC, die dort Gemeinde gegründet haben. Und ich bin dann dazugestoßen, jetzt als Ausländerin. Es war am Anfang alles ein bisschen komisch. Die wollten mich auch eigentlich gar nicht haben. Die hatten Angst davor, gedacht, jetzt kommt einer und die guckt uns auf die Finger oder kommandiert uns rum oder wie auch immer. Das haben sie mir später mal gestanden. Aber wir hatten dort 3 Missionsstationen, eine in Delhi, eine in Nagaland, eigentlich. Ja, die hatten wir schon begonnen, bevor ich hinkam, durch meine Initiative, weil ich da schon jemanden kannte von dort. Und eine in Siliguri, das ist am Fuße vom Himalaya in Darjeeling, wo der weltbekannte Tee herkommt. Und ich habe einfach nachher mit allen 3 Leitern, die diese Region geleitet haben, das beste Verhältnis gehabt. Die sind für mich wirklich wie leibeigene Brüder, muss ich sagen. Also das war so toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Naja, ich musste mich jetzt ein bisschen ausrichten und bin viel durch die Gemeinden durch. Und dann hat man mich einfach in Gemeinden reingesteckt. Ja, du machst da mal einen Predigtdienst und du dann wieder da. Und ich dachte, ich bin ja keine Pastorin. Ja, egal, aber wir brauchen dich, für was bist du hergekommen, so ungefähr. Also ich hatte überhaupt keine Wahl und habe, gut, neben diesen, anfänglich war das sehr, sehr schwach, weil ich wusste gar nicht, wie soll's gehen, aber Gott stand dahinter und dann habe ich mit meiner Mitarbeiterin, haben wir Gebetskreise gegründet, wir haben eine Frauenkonferenz für jedes Jahr einberufen, wir wollten einfach die Frauen ermutigen. Haben viele Seminare gemacht und so kamen wir durch all die kleinen Gemeinden, die da oben im Gebirge, am Himalaya waren und haben die aufgebaut dort. Oft haben auch die Männer gesagt, ja, was mit uns, wir wollen ja auch was hören und warum immer nur die Frauen. So haben wir sie manchmal mit dazu genommen, haben das Thema ein bisschen gewechselt. Auf jeden Fall war das eine gute Zeit und wenn man dann durch diese Dörfer durchkommt, sieht man natürlich ganz viele Dinge, wo man helfen kann. Es gibt ganz viele Kinder, die keine Eltern haben, die einfach weggeschmissen sind. Manchmal nimmt sie die Großmutter hat dann aber auch kein Geld mehr. Kinder laufen rum wie die kleinen Wilden, die kommen nicht in die Schule, haben nicht genügend zu essen und, und. Und so lag es mir dann auf dem Herzen, wir könnten Kinder zusammenholen, könnten ein Kinderheim gründen und das haben wir dann auch gemacht. Und das ging über viele, viele Jahre. Wir hatten dann 26 Kinder, war also das Höchste. Wir haben sie alle in die Schule geschickt. Die Kinder haben alle Jesus kennengelernt. Manche haben sich taufen lassen. Und jetzt haben sie alle Berufe, sind groß, erwachsen alle. Wir haben das Kinderheim nachher zugemacht. Es kamen dann keine neuen dazu oder wir wollten keine, weil der Staat viel Schwierigkeiten machte. Haben wir gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber wir sind so dankbar, dass die Kinder alle Jesus kennenlernen durften. Und das Gleiche war auch mit alten Menschen, die einfach so auf der Straße liegen und die niemand haben will. Die eigenen Kinder schmeißen sie raus. Wir hatten 2 alte Frauen, die sind rausgeschmissen, weil sie sich bekehrt hatten, hatten Jesus gefunden durch einen Pastor oder Pastorsfrau und die haben sie in die Gemeinde aufgenommen. Aber dann haben die Eltern das, die Kinder das gehört und haben gesagt, dann raus. Wir sind Hindus und wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und so haben wir eben alte Leute zusammengesucht und haben sie bei uns untergebracht. Wir hatten ein großes Grundstück dann gekauft und trotzdem wir eine Mauer drum hatten, wir hatten so ganz einfache Hütchen gebaut, ist uns dann mal ein Elefant durch die Mauer durch und hat alles kaputt gemacht da drin. Und da haben die Omis da Angst gekriegt, ne, nachts. Und dann kamen dann oft mal so Anrufe, bitte komm, das ist passiert, jenes Mal sind die Hütten, die ganzen Wellblechdächer abgeflogen durch Sturm. Ja, irgendwann haben wir dann aber auch gebaut und heute leben diese alten Leute, da haben wir noch alte Leute dort in einem richtigen schönen, schönen Haus, wo sie alle schöne Zimmer haben mit Bad und so weiter. Und auch diese alten Leute, die haben Jesus kennenlernen dürfen, was sie überhaupt nicht kannten, die kamen ja teilweise von der Straße. Und sie haben wirklich Jesus ins Herz aufgenommen, sie singen Lieder, sie haben jeden Morgen eine Andacht, haben sich zu Jesus bekannt und sind ein ganz fröhliches Völkchen. Und wir sind so dankbar, dass sie nicht irgendwo auf der Straße sterben müssen und dass sie bei uns sind. Das waren dann diese zwei kleinen Projekte und dann wurde ich mal eingeladen, ganz in den Osten von Indien zu kommen. Und da oben habe ich gedacht, jetzt bin ich rückversetzt ins Mittelalter. So sah es wirklich dort aus. Kein Strom, kein Wasser, kein nichts, nichts. Ganz oben im Gebirge. Die Leute haben teilweise so große Häuser wie hier diese Halle. Und alles nur aus dicken, dicken Holzbalken, offene Feuerstelle in der Mitte. Sie schlafen da irgendwo, Hühner, Tiere, alles mit dazwischen. Und leben wirklich so wie... ja, die Buschmänner oder wie sagt man. Und natürlich, die haben auch keine Schule dort oben und dann sind die Kinder wie die Wilden, ne? Leben da wie Tarzan, hangeln nur in Bäumen rum, lernen nichts Gescheites. Und dann haben diese Leute dort oben mich gefragt, kannst du uns helfen? Wir brauchen eine Schule. Wir möchten nicht der letzte Rest vom Hundeschwanz sein. So ungefähr, also so fühlten sie sich, das letzte Stückchen. Und wir brauchen eine Schule und dann, na gut, was mache ich jetzt? Wie kann, da oben, ich konnte nicht mal anrufen nach Deutschland. Waldemar hat immer gesagt, Heidi, wenn du Not siehst, musst du der begegnen, dann tu was. Und ich hatte das auf dem Herzen, ich wollte was tun, aber ich konnte nicht anrufen und sagen, ja, kann ich mal eine Schule hier bauen? Naja, und ich habe mir das alles ausgerechnet. Die haben gesagt, ach, wir machen vieles selbst. Und machen da so einen kleinen Raum und oben nur ein Wellblechdach drauf. Das kostete nicht viel, dachte ich, ach, das habe ich so vom Taschengeld, könnte ich denen das noch geben, ne? So ungefähr. Und dann eher einen Lehrer. Und so haben wir einfach angefangen. Aber nach einem halben Jahr hieß es, ja, da wollen auch andere in die Schule. Also wieder eine kleine Hütte, Wellblechdach drauf, Lehrer rein, wieder eine Hütte dran. Und das ging so rasend schnell. Und ich fuhr dann nach Deutschland und ich sag, du, also ich brauche Geld, ne? Das geht jetzt zack, zack da oben, ne? Naja, jetzt mache ich es mal kurz. Wir haben 250 Kinder dort oben in dieser Schule dann. Schon seit Jahren, da kommen welche, gehen welche, ne? Das ist so ein schöner Rundlauf. Die machen auch ihre mittlere Reife dort. Wir haben lauter christliche Lehrer. Die Kinder lernen alle Jesus kennen. Jedes Kind hat eine Bibel. Und das Schöne war, als ich jetzt ja dann in Rente auch ging, bin ich trotzdem noch in Urlaub oder Dienst, ich weiß nicht, was sagt man, mal 7 Wochen hin und dann mache ich meine Runde über die Schule. Mittlerweile ist noch eine zweite entstanden unter so einem ganz wüsten, so einem wüsten Stamm. Das sind Kopfjäger gewesen bis in die 60er, die sind alle tätowiert, haben so große Löcher in den Ohren, da hängt ein Horn drin oder irgend sowas. Also wenn man denen da allein begegnet, könnte man schon Angst kriegen. Aber wir wollten, dass auch diese Kinder dort wirklich in die Schule gehen und vor allen Dingen ist dieses Dorf dort direkt auf der Grenze. Also diese Seite geht nach Indien rüber und die andere Seite nach Burma. Und auf der Burma-Seite werden die Christen sehr verfolgt. Man brennt ihnen die Häuser ab, ganze Dörfer, die werden zu Frondiensten gezwungen. Und wir dachten, wenn wir könnten Kinder rausholen, dass sie wenigstens dort eine vernünftige Schule besuchen können und dann sind sie auch in Sicherheit. Und so hatten wir dann dort eben nochmal eine Schule begonnen, einfach ein paar Jahre später. Und da ist es jetzt auch so, dass wir über 250 Kinder ungefähr haben. Und genauso dort kennen die lernen auch Jesus kennen und auch dort oben gibt es eine Gemeinde. In beiden Dörfern eigentlich gibt es auch eine Gemeinde, wo die Schule ist, Baptistengemeinde. Und das war einfach so schön, dass ja, dort so eine Veränderung dann stattgefunden hat. Ja. Die Kinder, die erzählen zu Hause auch von Jesus und ja, im Dorf hat sich so ganz vieles verändert. Und jetzt nach Jahren, ja, man möchte ja manchmal wissen, was hat es gebracht. Ne? Manchmal denkt man ja, man tritt immer so auf der gleichen Stelle, da man sieht nicht so viel. Aber trotz allem, überall wo ich herkomme, merke ich, dass da irgendwas passiert war. Und ich traf zwei Jungs im Dorf, man muss sich vorstellen, die Leute sind alle schmutzig, alte Lumpen, wirklich wie Lumpenpuppen, manche Frauen, die arbeiten natürlich auch auf dem Feld den ganzen Tag. Und dann sehe ich da so ganz zwei schmucke Teenies, die Haare gestylt. Ich denke, wo kommen die denn her? Vom anderen Stern. Wirklich, die passten überhaupt nicht da rein. Schickes Hemd, T-Shirt und kommen die zu, begrüßen mich mit Handschlag und sprechen fließend Englisch. Hallo Tante, wie geht's dir? Ich sage, ja, wer seid ihr denn? Ihr her? Ja, kennst du uns nicht? Wir waren doch damals in der Schule. Und da sind die mittlerweile groß geworden und sind schon irgendwo auf einer Hochschule und studieren da irgendwo und sind gerade mal zu Besuch dort bei den Eltern. Und ich war so erstaunt, was sich da entwickelt hat. Die waren klein, die Jungs, die liefen wirklich nur mit so einem Schurz und die Wilden. Und jetzt wirklich zivilisiert, konnten so gut Englisch. Und wie wir uns dann verabschieden, sage ich noch, ach Jungs, kommt mal, ich will euch was fragen. Als ihr in der Schule wart, ihr habt doch alle eine Bibel bekommen. Ja. Ich sage, was habt ihr denn mit der Bibel gemacht? Ja, die haben wir mitgenommen. Was habt ihr mit Jesus gemacht? Den haben wir auch mitgenommen, haben sie gesagt. Und der eine hat gleich mir freudig erzählt, wie ich dort in die Schule gekommen bin, das ist im Nachbarstaat. Dort habe ich sofort mir eine Gemeinde gesucht und mein Bruder auch, der geht dort auch hin. Wir sind die Besten in der ganzen Schule, hat er gesagt. Und wir haben uns dort eine Gemeinde gesucht, wir gehen zum Gebetsabend und zum Bibelabend, sind voll dabei. Und der andere auch, der hat gesagt, ich habe die Bibel auch dabei, der war nicht ganz so euphorisch. Aber ich denke mal, es ist so gut, was wir den Kindern mitgegeben haben. Und es geht uns ja drum, nicht nur, dass wir denen zu essen geben und schöne Uniformen und was weiß ich, was sie alle brauchen, sondern dass sie Jesus kennenlernen. Und da passiert was da oben. Da ist jedes Jahr, wenn ich hinkomme, Veränderung. Und genau das ist, was wir brauchen. Veränderung. Amen. Für unsere Jugend auch. Und die beten dort wirklich, dass dort Erweckung geschieht über das ganze Gebirge. Es gibt viele kleine Gemeinden dort, aber sie brauchen so richtig nochmal einen Durchbruch. Ja, und wenn ich jetzt nicht aufhöre, da habe ich aber was nachher. Habe ich ihm viel Zeit genommen, aber ich hätte Stunden, könnte ich euch jetzt erzählen. Bin ich ja genauso begeistert.
Also schicke ich Sie nochmal, wenn Sie stundenlang erzählen kann.
Ja.
Amen. Ja, preis dem Herrn. Aber ganz praktisch, vielleicht hat jemand eine Frage an Heidi, bevor ich weitermache.
Ja, wer, ich ja
bitte.
Eine Frage.
Bitte.
Ja, ich dachte jetzt gerade in Neu-Delhi. Ja, da gibt es
Gut, noch jemand? Bitte schön.
Ich bekomme immer den Indienbrief und da leitet Herr Gideon Jakob diese Kinderdörfer oder was das ist. Und haben Sie da auch irgendwie mit Ehrenbücher?
Über 1 Milliarde Menschen wohnen in Indien und ja, über 1 Milliarde. Und das Land ist riesengroß, wie Heidi gesagt hat, sie musste, um die Schulen zu kommen, 3 Tagesreisen machen. Da geht keiner hin, wirklich zu den Ärmsten der Armen. Wir haben eine Missionsstrategie, die wir von Paulus gelernt haben, nämlich wir wollen nicht dort arbeiten, um Konkurrenz anderen Gemeinden zu machen, sondern wo das Evangelium noch nicht gepredigt worden ist. Dort, zu denen gehen wir hin. Auch in Sibirien, wir haben ja weit über 100 neue Gemeinden in Sibirien gegründet. Und da hat man uns auch gesagt, ja, nach Petersburg oder nach Moskau. Nein, ich habe gesagt, da gehen die anderen hin. Am liebsten die Amerikaner, nicht? Oder die immer, must be big und so weiter. Wir gehen an die Plätze und darum die Heidi. Ich weiß, Felberter Mission hat in Indien gearbeitet, wenn ihr die kennt. Und es gibt viele, die dort arbeiten und auch gute Arbeit machen und auch andere. Ja, bitte.
Ich habe nur eine Frage. Ich habe immer gehört, in Indien hat jetzt die Verfolgung auch so zugenommen.
Ja, stimmt das? Das stimmt leider. Der Präsident, Premierminister in Indien, ich habe selber gesehen in den Nachrichten, er hat sich an der Kuhschwanz festgehalten und hat gesagt, wer zu uns nach Indien kommt, muss auch unsere Religion annehmen. Man sieht, was in Europa passiert ist. Die haben ihre Religion aufgegeben, die Europäer. Und dadurch haben sie Chaos und Untergang und Krawall und Protest und all das. Aber wir müssen, und leider, das ist jetzt, was die Presse und Fernsehen und so weiter, die sagen, die Kühe, die alten Kühe in Indien leben besser wie die Menschen. Denn die Hindus sorgen für ihre Kühe, aber nicht für die Menschen. Und dadurch, das Evangelium muss hin. Und wie Heidi gesagt hat, nicht nur noch eine Hose dazu oder ein Hemd, sondern wirklich von der Tiefe. Und wir schaffen neue Generationen, indem wir bei den Kindern anfangen. Die Kinder müssen zuerst das Evangelium hören. Aber auf deine Frage hin, tatsächlich, viele Kirchen werden abgebrannt. Ich habe in Indien evangelisiert und habe das erlebt. Einer unserer Pastoren auch, der war ein Hindu, hat sich bekehrt, den haben sie beide Augen ausgestochen. Nicht? Und die Plakate, die wir hatten aufgehängt für die Evangelisation, die wurden abgerissen. Und wirklich der Hinduismus und der Staat, der Präsident ist Hindu und er betreibt den Hinduismus sehr stark. Und was Heidi meinte, warum sie ihre Kinderheime zugemacht hat, der Staat greift ein und er sagt, die Kinder müssen hinduistisch erzogen werden. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Bitte.
Alle bei den AVC auch oben dort zusammen?
Unsere Zusammenarbeit war näher, würde ich mal sagen, wie sie jetzt ist, als der Bruder Andrew noch lebte, den ich persönlich kenne, hier als Bibelschmuggler, Bruder Andrew. Und zum Beispiel haben wir mitgearbeitet mit dem Projekt Perle, wo 1 Million Bibeln nach China reingebracht wurden, in Nicaragua, in einigen Ländern. Aber das sind 2 verschiedene Missionsgesellschaften. Ja. Aber wir kennen die sehr gut. Ja. Gut, vielleicht fällt euch noch was ein. Oder? Bitte.
Internationalen Indien Harvest Plan.
Ja.
Ja, die sind ja in Feldkirchen.
Ja, Und das ist ein guter Freund von mir. Das ist ein guter Freund
also
von mir.
Stein.
Jawohl.
Wunderbar.
Guter Freund von mir. Und wir arbeiten zusammen, helfen uns. Doch, das ist ein Mann Gottes, ja.
Ja.
Kann ich sagen, ja. Gut, dann will ich mal fortsetzen. Es gibt etwas Literatur. Wir haben Volker Baumann, war unser Geschäftsführer. Baumann ist wirklich ein Geschäftsmann, der hat sein Geschäft aufgegeben, ist zu AVC gekommen und er hat 3 Bücher geschrieben über AVC und hier gibt es wirklich Informationen, wo und was AVC tut. Dann haben wir Bücher über Verfolgung, wie zum Beispiel Heavenly Man, kennt ihr vielleicht, der himmlische Bürger, Himmelsbürger, der Chinese, der viele Jahre im Gefängnis war. Wahrscheinlich habe ich die Bücher schon gelesen. Dann habe ich, mein neuestes Buch ist Nehemia, ein Kellner räumt auf. Das ist mein neuestes Buch. Ihr kennt den Propheten Nehemia. Und ihr wisst ja, Gäste kommen viel und die wollen auch gerne bewirtet werden. Aber wenn es ums Aufräumen geht, dann müssen die ganz schnell weg, weil der Bus fährt oder das Flugzeug fliegt oder es regnet oder regnet nicht. Und das ist nicht nur ein praktisches Buch über Geschirrwaschen, sondern dieses Buch spricht, dass auch die Gemeinde manchmal Kellner braucht, die aufräumen. Weil vieles hat sich auch bei uns in Deutschland, wir beten für Erweckung, wir beten für Erneuerung, aber manchmal muss man auch klaren Tisch machen, auch in die Gemeinde. Denn was da oft einschleicht, das ist wirklich, wirklich zum Trauern. So, schaut euch diese Bücher an. Mein allerletztes Buch, wirklich, das ist jetzt erst 2 Wochen raus, Markus Vogel, Endstation Selbstmord. Die Geschichte eines jungen Mannes hier in Deutschland, der sehr schnell reich werden wollte und endete im Selbstmord über schlimme, schlimme Erfahrungen in Berlin. Aber der Tod wollte ihn nicht mal. Und was war passiert? In der Nacht, als er Überdosis Heroin genommen hat, hat Gott die Mutter geweckt. Und sie wusste nicht, was ist. Und die hat ihn wirklich aus der Hölle rausgebetet. Und so hat er überlebt. Und Gott hat Gnade gegeben. Dann flüchtete er von Berlin zu seinem frommen Onkel, zu mir. Und wir haben den Vogel, hinter dem die Geier und die Raubvögel waren, aufgenommen. Dieses Buch ist geschrieben, nicht um eine dramatische Geschichte zu erzählen, die ist und die ist vor allen Dingen wahr. Ich kenne die Geschichte, weil das wirklich mein Neffe ist. Wie Gott retten kann. Und vor allen Dingen, wie Gott verändern kann. Er ist dann zu uns, zur AVC gekommen und das war für ihn die Rettungsstation. Und heute ist er ein gesegneter und auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber vor allen Dingen ein Gotteskind, das Jesus liebt und ihm dient. So schaut euch das an, wenn ihr evangelisieren wollt. Aber das Wichtigste ist mir Gottes Wort. Und ich lese es euch vor, wenn ihr mir versprecht, dass ihr nicht einschlaft. Versprochen? Und wenn jemand am Einnicken ist, gebt ihm einen Stoß und sorgt für Erweckung. Okay? Nämlich, warum sage ich das? Der Text ist so bekannt, dass ihr vielleicht denken würdet, ist denn dem Saratschuk nichts anderes eingefallen? Nein, ich meine wirklich das Wort für heute Abend bekommen zu haben. Und ich sage euch noch etwas, ich habe darüber noch nie gepredigt, in dem, wie Gott mir das für heute so auf mein Herz gelegt hat. Aber die Geschichte ist trotzdem sehr bekannt. Darf ich die lesen? Habt ihr schon Zeit gehabt zum Bibellesen? Selig sind die, da lesen und oder hören, nicht? Also beides, ja. Und zwar aus dem Johannesevangelium. Danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer bei Tiberias. Da wart ihr sicherlich schon alle, oder? Übrigens in Tiberias haben wir auch eine Schule, und zwar für messianisch gläubige Kinder, die in den Schulen sehr verfolgt werden. Das muss man leider sagen. Auch in Israel gibt es Verfolgung, wenn man an Jesus glaubt. Und die Leute in Israel brauchen Jesus, genau wie die Araber in Ninive oder Irak oder wo auch immer. So also Tiberias. Und es folgte ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg, setzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber das Passanahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Menge zu ihm kam, spricht er zu Philippus: Woher kaufen wir Brot, dass diese essen können? In Klammern steht, das sagte er aber, um ihn, den Philippus, auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Die Frage von Jesus an Philippus war: Woher kaufen wir Brot, dass diese essen können? Philippus antwortete ihm: Für 200 Denaren Brot reicht nicht hin für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig nimmt. Da spricht einer seiner Jünger: Stellt euch vor, Sensation! Da sagt einer von seinen Jüngern: Ein Knabe ist hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Der Philippus, der hat die 200 Groschen ja schon mal einbringen wollen. Aber nee, sagt er, also das reicht nicht. Meistens so in der Gemeinde, ich weiß nicht, wer bei euch der Kassierer ist, das Wichtigste, was die immer zu sagen haben: Es reicht nicht. Stimmt's? So, und der Kassierer von Jesus, der sagte auch: Nee, die 200, das reicht nicht. Und jetzt kommt der Retter. Und er sagt: Das ist ein Junge mit 5 Broten. Ich kann mir denken, dass, wenn ich das gewesen wäre, gesagt: Mach, dass du rauskommst, Mensch. Der eine quatscht mir schon mal was vor, dass 200 nicht reichen. Und jetzt ist einer mit 5 Brötchen da. Das rettet natürlich die Situation, oder? Aber ich lese weiter. Als der Bruder des Simon zu ihm kommt, also nach dem Philippus, kommt der Bruder von Simon, der Andreas, und erzählt von den 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Da sagt Jesus: Machet, dass die Leute sich setzen. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Und das ist die Botschaft für heute. Jesus spricht, macht, dass die Leute sich setzen. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Also, wenn ich dem Thema eine Überschrift geben sollte, würde ich sagen, Jesus sagt, setzt euch ins Gras. Das ist nicht eine Urlaubspredigt, sondern ich habe heute Vormittag buchstäblich auch im Gras gelegen, da bei der Silke. Und als die Heidi mich da gesehen hat, sagt sie, hey, was machst du? Hast dich da ins Gras gelegt? Das macht doch Flecken. Die besorgte Frau. Ja, aber was hat die Botschaft? Jetzt bitte versucht mal, euch zu konzentrieren. Die Geschichte von der Speisung der 5000 ist ja von jedem Evangelisten erzählt, ein bisschen anders. Und die Spötter oder die Lästerer oder die Ungläubigen kommen und sagen, ja, die Bibel ist voller Widersprüche. Der Markus erzählt es so, der Lukas so, der Johannes so. Und jetzt kommt noch eine dritte Variation von Johannes. Was ist denn die Wahrheit? Alles ist die Wahrheit. Nämlich, ich hatte auf einer Freizeit einen Richter als Teilnehmer und wir kamen so ins Gespräch und er hat zu mir gesagt, weißt du, wir unterhielten uns über Gericht und Richter und so weiter. Er sagt, weißt du, wenn jeder Zeuge was anders erzählt, damit haben wir keine Probleme. Denn jeder erlebt die Geschichte, ob es der Unfall war oder, jeder erlebt es von seinem Standpunkt. Jeder erlebt es von seiner Erfahrung her, auch vielleicht von seinem Beruf, von seiner Wahrnehmung. Aber er sagte, wenn die Leute kommen und jeder erzählt genau dasselbe, dann weiß ich, die haben sich verabredet. Das sind falsche Zeugen. Die für Geld Zeugen sind. Man gab ihnen viel Geld zu bezeugen, die Jünger haben ihn gestohlen. Das war verabredet. So, vielleicht wenn jemand diese Geschichte von der Speisung der 5000 sagt, ja, was ist denn nun Matthäus, Markus oder jetzt hier Johannes? Jeder Jünger erzählt, wie er Bezug zu der Geschichte hatte, wie er es erlebt hat. Und alle vier Zeugen sagen, dass die Jünger zu Jesus kamen. Und jetzt passt gut auf. Die Jünger kamen zu Jesus und haben gesagt, Herr, das ist ein öder Ort hier. Habt ihr es noch im Kopf? Dass sie sagen, Herr, der Platz ist hier öde. Der hat gesagt, 200 Groschen reichen nicht. So, Jesus schickt die Leute weg, dass sie in die Dörfer gehen und Brot kaufen. Der Vorschlag der Jünger war, schickt die Leute weg. Und das Traurige an der Geschichte, und das ist mir aufgefallen, wie können die Jünger Jesu, die heiligen Apostel, das ist jetzt eine Botschaft für den Pastor und für die Ältesten und für die Mitarbeiter und was weiß ich, wie können wir, wenn wir hören oder wenn Leute zu uns kommen, wie reagieren wir drauf, wenn die sagen, das ist aber alles so öde hier. Hörst du schon, ne? Hörst du nicht? Oh, gibt's, oh, gibt's. Verrate ich nicht. Ja, verrate. Ja, ich habe noch nie einen Pastor mit weichem Boden getroffen. Die haben alle harten Boden oder ganz harten.
Nee, das kam nicht vom Pastor, das kam von der Gemeinde.
Ja, aber ich muss sagen, alle meine Kollegen, okay. Jetzt kommt aber hier die Jünger. Sagen wir, es ist doch ein öder Platz hier. Und was sagt Jesus? Jungs, ihr habt recht. Hier sind wir ein bisschen in der Wüste, ein bisschen heiß. Nein, sagt Jesus, macht, dass die Leute sich setzen. Das ist krass.
Amen. Ja.
Das ist krass. Und stell dir vor, die Apostel titulieren den Ort, wo Jesus ist, und die Leute waren gekommen, weil sie Zeichen und Wunder gesehen haben. Und die titulieren den Ort, der Platz ist öde. Ist doch alles so trocken hier. Und das ist ein Problem. Und ein lieber Freund und Kollege hat zu mir gesagt, weißt du, wochenlang haben wir schon keine Versammlung. Und die Leute haben sich so dran gewöhnt. Die machen jetzt schon wieder Urlaub in der Gemeinde. Die nächsten Wochen findet auch keine Versammlung statt. Der Ort ist öde. Und was noch? Schick sie nach Hause. Die Jünger sagen, dass Jesus, das war mit Jesus sprechen, nennen wir ja beten. Nicht? Gott, halt uns die vom Leibe. Nicht? Schick sie nach Hause. Die sollen Selbstversorger sein. Stimmt's? Die können zu Hause Fernsehen gucken oder Radio hören oder Bruder Eichelbach Traktate verteilen. Schick sie nach Hause. Und Jesus sagt, nix da. Die sollen sich ins Gras setzen. Und was ist das für eine Freude? Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt im Gras gelegen habt. Zurück durch die Beine hoch. Vielleicht den Sonnenschirm, wenn du nicht so einen großen Sonnenschirm hast. Wirklich, was in mein Herz kam, liebe Geschwister, Gott will uns in die Ruhe schicken. Amen. Ist noch kein Schluss, ihr dürft trotzdem Amen sagen. Ich mache trotzdem weiter. Nein, Gott hat einen Ruheplatz für uns. Wie kann das sein, dass Gottes Kinder Angst vor Corona haben? Wie kann das passieren? Gut, wir müssen Verordnungen und Anweisungen, davon rede ich nicht. Aber wenn ich erlebe, dass Gottes Kinder, dass Christen Angst vor Corona haben, ich habe gesagt, lieber Gott, dieses verfluchte Biest, das ist ja ein Lebewesen, das ist ein Dämon, der sich verbreitet. Wenn dieses verfluchte Ding mich zu meinem Herrn in den Himmel bringt, kann ich doch nur froh sein, oder? Amen. Wenn ich euch erzählen würde, oder Heidi, oder ich, was ich mit Heidi erlebt habe, was ich schon für Vehikel benutzt habe, angefangen vom Fahrrad und Motorrad und wirklich die letzten Klapperkisten, um irgendwo hinzukommen, dann sage ich, gut, wenn Corona, gut, 85 bin ich schon, wenn ich die nächsten 15 Jahre mich da irgendwo bringt nach Hause. Was sagt Paulus? Ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Amen. Amen. Wisst ihr, die höflichsten Leute, wisst ihr, wo die zu treffen sind? Auf dem Friedhof. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Beerdigungen machen dürfen. Und dann habe ich erlebt, alle Gotteskinder, alle wollen in den Himmel, aber bitte nach ihnen.
Ja.
Die stehen da und stehen am Grab. Also, gut, dass er erst gegangen ist. Ich will ja auch in den Himmel, aber nach ihm. Nein. Ich habe Lust, sagt Paulus, ich habe Lust. Was für eine Lust auf McDonald's oder Hähnchen oder worauf hast du Lust, auf Ferien oder was? Ich habe Lust, beim Herrn zu sein. Hallo, wir haben doch keine Angst von Sterben, oder? Gut, als ich dort in der Uniklinik in Ulm aufwachte, jemand rief mich an und sagte, Bruder Waldemar, wir haben gehört, dass du schweren Unfall hattest und dass du im Krankenhaus bist. Ich sage, glaub das nicht, das stimmt nicht. Da ist irgendjemand, der will Geld erpressen und erzählt euch so eine Geschichte. Ich war tatsächlich weg. Ich wusste nicht, dass ich das war, der da wirklich war. Und da habe ich auch gesagt, Herr, du hast deinen Engeln befohlen, dass sie meinen Fuß nicht stoßen soll. Jetzt hat irgendein Engel nicht aufgepasst, oder? Nein, ich hatte eine Lektion zu lernen. Heidi sagt nicht warum, sondern wozu. Und wenn wir auch durch Not kommen. Aber hört zu, Jesus hat einen Platz für uns zum Ausruhen. Hebräer 4. Versäumt nicht, in die Ruhe einzugehen. Und wenn wir Leute in dieser Zeit gewinnen wollen, dann müssen wir selber im Gras sitzen. Und nicht noch, was weiß ich, rumrennen von Laden zu Laden. Wo kriege ich noch ein paar trockene Brotkrusten? Schick sie in die Gehöfte. Nicht? Die klugen Jungfrauen haben zu den Törichten gesagt, geht zu den Krämern und holt euch da Öl. Nicht? Anstatt was abzugeben, haben sie die weggeschickt und dann sind die auch gegangen. Und als sie kamen, was für eine Dummheit. Die kamen am richtigen Ziel an, aber die Tür war zu. Das ist schlimmer, wie nicht ankommen. Nicht? Hört zu. Setzt euch. Macht, dass die sich ins Gras setzen. Wir haben bei Jesus, nicht immer bei seinen Jüngern. Die verstehen uns nicht immer. Die haben falsche Bitten. Und vielleicht, das alles reicht nicht, an einem Abend zu sagen, aber bitte beachtet auch unsere Gebetsstunden. Ja, beten muss man. Und viel beten und fasten und beten. Aber achtet mal auf unsere Gebete. Was wir so dem Herrn Jesus alles vorschlagen, was er machen soll. Ich habe einmal nach einer Gebetsstunde zu unserem Pastor gesagt, ich sage, weißt du, heute muss Jesus sehr froh gewesen sein über unsere Gebetsstunde. Dann weiß er wenigstens, was er zu tun hat die Woche über. Und nächste Woche kommen wir wieder und was fragen wir ihn? Warum er es nicht gemacht hat. Stimmt's? Und das nennen wir Beten. Die Jünger kommen und sagen, schick sie weg. Die sollen Selbstversorger sein. Die sollen sich irgendwo was kaufen. Wir haben sowieso nichts. Unsere 200 reichen nicht. Und die 5 Brötchen, haha. Nein, Jesus sagt, die sollen sich ins Gras setzen. Die sollen, ja, und als die Apostel dann da durch die Reihen gehen und sagen, bitte hinsetzen, nicht? Nicht Abstand halten oder was weiß ich, also bitte hinsetzen. Da habe ich gesagt, warum sollen wir hier sitzen? Was mich freut, ist, dass Jesus keine Vorwürfe macht. Und den Jüngern sagt, hey, wir sind hierher gekommen, warum habt ihr nichts mitgebracht? Jetzt der arme Kerl, der sich sein Vesper mitgebracht hat, den habt ihr den noch, von dem habt ihr die Spende noch genommen, anstatt dem was zu geben. Von dem Jungen nimmt ihr die 5 Brötchen weg. Und wo? Judas war ja der Kassenwart. Warum hast du nicht? Und ihr wisst, die Apostel haben immer gerne, sind gerne einkaufen gegangen. Wisst ihr das? In Johannes 4 wird uns erzählt, dass Jesus mit der Samariterin am Brunnen evangelisiert hat. Und was war mit den Aposteln? Die waren einkaufen gegangen. Und dann kamen sie wieder, und haben Jesus was mitgebracht, wie heute so in den Restaurant, nicht hier zum Essen, sondern abzuholen. Haben sie Jesus was mitgebracht. Oh, Herr Jesus, wir haben an dich gedacht. Und haben die was mitgebracht, Fisch und Chip oder was weiß ich. Oder so ein Fladen, irgendwas, haben sie für Jesus mitgebracht. Sind wir aber nicht gut, die Jungs. 12 Apostel gehen für einen Jesus einkaufen. Und dann bringen sie ihm das und Jesus sagt, danke, ich habe schon gegessen. Lest mal die Geschichte nach in Johannes 4. Da steht's. Meine Speise ist, die kennt ihr nicht. Was war seine Speise? Und da frage ich. Bitte?
Die kannten ihr sonst zu machen.
Nein. Nein. Jesus hat genau gesagt, was er gerne macht. Lapskaus oder was? Was gibt es hier bei euch? Was ist euer Leibgericht? Was ist so? Jesus hat genau gesagt, was sein Leibgericht ist. Meine Speise ist die, den Willen meines Vaters zu tun. Davon werde ich satt. Wenn ich den Willen meines Vaters tue, das befriedigt mich, das macht mich satt. Die Jünger kommen und bringen, was sie eingekauft haben. Aber Jesus hat eine Seele ins Reich Gottes gebracht. Er hat ihr zu trinken gegeben. Dass die so erfüllt war mit dem, was Jesus ihr gab. Jetzt springe ich ein bisschen zwischen den zwei Kapiteln. Dass sie den Krug hat stehen lassen und sie in die Stadt belaufen. Und gesagt, ich habe den gefunden. Das ist die Speise Jesu. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, natürlich gehört der Heilung dazu und das alles, aber dieses Wort, was Jesus sagt, das ist meine Speise, das esse ich. Sagt er, die kennt ihr nicht, die Speise, den Willen Gottes zu tun. Also Menschen zu retten. Setzt euch ins Grab. Ihr habt nichts zu essen mitgebracht, sagt Jünger, aber die Leute sollen sich schon mal hinsetzen. Macht, Vers 10, Johannes 6, Vers 10, macht, dass die Leute sich setzen. Gebt ihr ihnen zu essen. Nicht die 200 Dinare, nicht die 5 Brötchen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sorge dafür, dass die Leute, darf ich das so sagen, in eine Ruhephase kommen. Sorgt dafür, dass die Leute sich gemütlich fühlen. Warum ist oft unsere Evangelisation so aufgeregt? Und die Nachbarn wissen schon, wenn mein frommer Nachbar besonders freundlich wird und grüßt und freundlich wird, dann hat er sicher wieder was im Busch. Da haben die wieder hier so eine Veranstaltung, da will er mich einladen. Hallo? Nein, die sollen sich hinsetzen. Bau ein Vertrauen auf. Bau Beziehungen auf. Bau Freundschaften auf.
Amen.
Ja, das ist der Weg. Die sollen sich erstmal hinsetzen. Kein Stehenbiss hier. Jetzt und kein Gedrängel. Und auch keine Panik. Es reicht für alle. Wir haben ja 5 Brötchen. Nein, wir haben Jesus. Wir haben Jesus. Und hört zu, ihr Gemeindeältesten, ihr lieben älteren Geschwister, wir haben doch alles. Wenn es irgendjemand, der hungern muss, gut, frieren ist er jetzt sowieso, lieber Kälte, nein, aber wir haben doch eigentlich, und wenn man in Deutschland von der Armut spricht und von und so weiter, wie viele sind in selbstverschuldeter Armut. Das ist ein anderes Kapitel, will ich auch nicht drüber sprechen hier. Aber sorgt dafür, dass sie sich setzen. Und zwar ins schöne grüne Gras mit den wunderbaren Gänseblümchen da ringsrum. Und wer schon in Tiberias war und Israel war, die wunderschönen Lilien und die Liebezeit, kann ich mir vorstellen, wie die entspannt haben und wie die Kinder gesagt haben, Mutti, riech doch mal. Und guck mal, und der Vater gesagt, pass auf, da ist ein Bienchen. Könnt ihr euch die Atmosphäre, so, was für ein wunderschönes Bild, wenn Jesus sagt, macht, dass die sich ins Gras setzen. Macht, dass die endlich zur Ruhe kommen. Da soll nicht rumgelaufen werden, okay. Evangelisation mit Beinen in die Tür setzen, nicht, dass die Tür nicht zuschlägt. Ich weiß, dass ich mal Hausmission machte. Eingeladen. Ja, Frau so einen Spalt nur aufgemacht und habe gesagt, ich wollte sie einladen zur Zeltmission. Nein, sagt sie, danke, ich habe meinen Glauben. Und wirklich, Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist ja mit uns, um uns zu sagen, was wir in solchen Situationen reden sollen. Und es kam mir wirklich, nicht mein Schuh war jetzt zwischen der Tür, sondern da waren 2 Worte zwischen den Türspalten, dass sie noch nicht zugeschlagen hat. Ich sage, und was haben Sie von Ihrem Glauben? Die Tür blieb offen. Ja, ich sage, und ich merkte, aha, jetzt habe ich Sie gefangen. Ich sage, was haben Sie denn von Ihrem Glauben? Und sie fing an zu erzählen, ja, dass man weiß, wie man sich zu benehmen hat. Ach so, ich sage, das sind alles, ihr Glaube sind nur Verhaltensmaßnahmen. Ja, das nicht, aber. Und die hat erzählt und erzählt. Und ich habe immer wieder nochmal. Und die hatte nichts. Die hatte wirklich nichts. Und die Tür ging immer weiter auf. Und dann kam ihr der rettende Gedanke. Sagt sie, und was haben Sie von Ihrem Glauben? Ich sage, gute Frau, da bin ich doch hier, um Ihnen das zu erzählen. Amen.
Amen.
Gott gibt uns. Nicht Panik. Nicht schreien. Und was weiß ich, hier ist ein letzter Endgericht und Hammergedon und was weiß ich. Nein, setzt euch ins Gras. Amen. Gott liebt uns. Gebt ihr ihnen zu essen. Essen, satt werden. Sie brauchen nicht irgendwo suchen. Jesus schickt sie nicht weg, sondern er nimmt das Wenige. Und den Ausgang kennt ihr. Es reicht für alle. Und es bleibt noch übrig. Und wie das dann so weitergegangen ist, bin ich nicht ganz sicher, denn die Jünger, die 12, mussten ja über 5000 Männer versorgen. Ich glaube, da war allerhand Schweiß und Schwitze, nicht? Wenn die 5000, gebt ihr ihn, gebt ihr, und dann gingen die da rum, Körbe müssen sie ja gehabt haben, und dann mussten die Jünger, gebt ihnen was zu essen. Und dann zum Aufräumen waren sie alle weg. Stimmt's? Und dann mussten die Jünger noch die Brocken einsammeln. So, wer bist du? Bist du das Volk, das gerne genießt, sich bewirten lässt? Oder kann Jesus uns schon in die Jüngerschaft nehmen? Dann sind wir nicht die Bedienten immer, sondern dann sind wir die Dienenden.
Amen.
Das soll meine Botschaft sein. Das ist die Botschaft von AVC. Das ist, was wir zu sagen haben. Meine lieben Geschwister, wir können jammern und klagen über die böse Welt. Und die ist böse. Und die wird immer böse. Aber wir haben es doch nicht mit Corona zu tun, sondern, hör zu, mein Bruder, wir haben es mit den Gekrönten zu tun.
Amen.
Amen.
Ja.
Dass die dieser Krankheit, dieser Seuche den Namen Corona gegeben haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand auskennt. Corona ist ja der Name einer katholischen Heiligen. Und Corona ist in Aachen im Dom eingesperrt in 15 Kilo Gold, so ungefähr. Hat sie so ein Schrein und da sind so ein paar Knochen von ihr aufbewahrt. Und ich hab's selbst in den Nachrichten gehört, dass die Sprecherin gesagt hat, jetzt kann man ja nicht so in Massen in Kirchen gehen, aber einzeln kann man schon in die Kirche gehen. Und so empfehle ich, dass ihr da zu Corona euch setzt und trösten lasst. Halleluja, ich hab's mit dem Gekrönten zu tun. Ja.
Ist diejenige, ja. Zu der sie alle gehen, wenn Seuchen waren.
Ja.
Das ist ja so paradox.
Aber die andere Geschichte, ich wollte da weiter nicht drauf eingehen, die Corona, diese Frau, ist im Jahre um die 1000, ist sie wirklich eine Märtyrerin gewesen und ist um Jesu Willen getötet worden, weil sie in ihrer Zeit von den Gottlosen da umgebracht worden ist und haben die Katholiken sie nachher zu Heiligen da genannt oder was. Aber auch was für eine Dummheit, dass alte Knochen, tausendjährige Knochen sollen da uns bewahren. Nein, der Gekrönte, ist unser Herr. Amen. Und in der Bibel lesen wir, dass alle Ältesten im Himmel ihre Kronen in den Staub geworfen haben und haben gesagt, du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen Lobpreis und in Anbetung. Meine lieben Freunde und Geschwister, wir kommen aus dieser Dienstgemeinschaft AVC. Und ich sage ganz offen, wir danken Gott und ich sehe hier bekannte Gesichter und kann winken und sagen Dankeschön, dass ihr uns helft, dass ihr uns geholfen habt, 48 Jahre diesen Dienst zu tun. Das ist alles mit Geld verbunden. Und die 200 Dinar, die der Andreas hat, die reichen nicht. Und die 5 Brötchen reichen auch nicht. Aber ich kann euch sagen, auch jetzt in Corona-Zeiten. Und Heidi ist so bewegt. Wir haben jetzt schon zweimal privat auch über AVC nach Indien geschickt. Jetzt sind wir dabei, gerade seit vorgestern, da auch, was können wir tun, wie können wir helfen. Aber noch schlimmer, unsere Missionare, die Trotlifts, der Name sagt euch vielleicht was, bitte nehmt unsere Zeitung mit, wer uns noch nicht kennt, die ist gratis, die könnt ihr auch bestellen, abonnieren, schicken wir euch gratis zu und begleitet uns im Gebet. Und wenn Gott euch auf die Herzen legt und sagt, wir wollen Partner sein, wir wollen helfen, dass das Volk sich setzt, dass sie, und Jesus hat nachher, wenn wir Johannes 6 nachher weiterlesen, sagt Jesus, ihr folgt mir nach, ihr habt nämlich mein Brot gegessen und ihr seid satt geworden. Ich habe euch was zu geben. Wir haben der Welt was zu geben. Und besonders in dieser Zeit, bitte, Brüder und Schwestern, zeigen wir es doch der Welt, dass wir was haben. Wir haben was. Tiefen Frieden, große Ruhe. Bitte, meine Nachbarin, kommen Sie nicht so nah. Sag, haben Sie Angst? Ja, ich habe Angst. Aber sie ist noch nicht bekehrt und will sich auch nicht bekehren. Will sich auch nicht bekehren. Aber Gottes Kinder, okay, das verrate ich. Und manch einen habe ich in den Arm genommen. Ich habe keine Angst vor Corona und vor mir braucht auch keine Angst da. Amen. Seid gesegnet. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass wir Gemeinschaft hatten. Danke, dass ihr Freunde seid und bleibt. Nehmt euch Literatur mit. Die Heidi hat da so einen kleinen Missionsbazar. Und der Gewinn geht um den Leuten da, den Schulen oder auch den Leuten dort zu helfen. Vielen Dank, wenn ihr da mal vorbeischaut. Dann möchte ich noch auf mein Buch hinweisen, Christ sein. Ja, bitte, aber biblisch. Und das ist Amen. Ganz Amen. Wichtig, das haben wir in vielen Sprachen übersetzt, ich glaube, ich habe auch auf Russisch noch dabei. Viele Christ sein, ja, das bin ich auch. Christ sein, ja, das bin ich auch. Aber Christ sein, nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht pfingstlerisch oder baptistisch, sondern biblisch. Das ist, was Gottes Wort sagt. Amen. Aber viele, wenn sie sagen, ich habe meinen Glauben, dann meinen sie, ich habe meine Kirche. Aber das, wie Heidi gesagt hat, sie gehörte zur Kirche, hatte Jesus aber nicht. Und das ist das Problem vieler. Wir haben dieses Buch auch auf Polnisch übersetzt. Und meine eigene Erfahrung, das ist jetzt nicht eine Geschichte, sondern ich habe es selbst erlebt, gab das Buch auf Polnisch, geguckt, gesagt, Christ sein, das will ich gar nicht. Ich bin katholisch. Tatsache. In Polen. Will ich gar nicht. Ich habe meine Heiligen, ich habe den Papst. Ich habe das erlebt in Kuba. Da haben die gesagt, ihr Evangelischen, ihr habt ja da zu Weihnachten euren Jesus. Wir haben unsere Lucia. Ja, und nennen sich Christen und wissen die Grundregel nicht. du musst von Neuem geboren sein. Ob Jude, ob Moslem, ob evangelisch, katholisch oder aus gläubigem Haus, du musst von Neuem geboren sein. Und das wollen wir weiter sagen. Und das wollen wir weitergeben. Und dieses Brot, das Jesus verteilt hat, an das werden wir ja im Abendmahl erinnert auch, aber das ist, und ich weiß, ihr seid alles Bibelchristen, ich weiß, das ist das Wort Gottes. Lasst uns noch beten zusammen. Lieber Vater, unser Vater, du hast uns Brot vom Himmel gegeben. Die Juden haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Aber du, Christus, bist das Brot des Lebens. Und du teilst dich so gerne mit Menschen. Herr, und wir haben diese wunderschöne Aufgabe, den gebrochenen Leib Jesu Christi weit, dass es eine Speise wird, dass sie satt werden. Herr, dass sie Lebensinhalte haben, nämlich das gute Wort Gottes, das uns holt in dieser Welt, die auch so sündig und so schlecht und immer wüster und immer schlimmer wird. Herr, und das ist der Anfang der großen Trübsal, die über alle Welt kommen wird. Wir danken dir, dass wir uns zur Ruhe setzen dürfen, geborgen sein dürfen. Herr, dass wir durch diese Welt gehen dürfen, ohne Angst und Furcht, weil du, unser Vater im Himmel, Wohnungen für uns hast und auf uns wartest, wenn unsere Aufgabe erfüllt ist. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für meinen Bruder als Pastor und die Ältesten und für die anderen Gemeinden, für die Geschwister, die gekommen sind. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Amen. Jetzt frage ich noch, wenn jemand eine Frage an mich hat oder über uns hat. Wir sind dort draußen noch. Ihr könnt uns fragen. Danke, dass ihr so lange Geduld hattet. Keiner ist eingeschlafen. Ich habe gesehen, alle waren wach. Keinem sind die Augen zugefallen. Okay, seid gesegnet. Vielen Dank. Gottes Segen. Amen.
Liebe Geschwister, Gottes Wort sagt uns an einer Stelle, verlasst nicht die Versammlung. Schön, dass ihr heute gekommen seid. Weil Gott sein Wort in der Gemeinde bestätigt, wenn ein Bruder kommt, der für das Wort gebetet hat. Wir sind in Vorbereitung für Evangelisation und nutzen die Bibelstunde für ein Evangelisationsseminar. Und du wirst dich wundern, ganz andere Bibelstellen, aber ganz wesentliche Dinge, die du gerade gesagt hast, haben wir vorher besprochen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott das Wort bestätigt, dass ich hier nicht der Alleinunterhalter bin, der euch irgendwas erzählt, sondern da kommt einer und sagt, das ist Gottes Wort. Preist dem Herrn. Und jetzt sage ich euch noch was. Vor 41 Jahren in der Kirche in Krewinkel, was hat Waldemar Sattertschuk da gesagt? Nach einer Predigt so wie dieser heute, hat er gesagt, so, liebe Geschwister, Gottes Wort hat zu euch geredet, zu jedem Einzelnen von euch persönlich. Und wenn Gott mit euch redet, dann erwartet er eine Antwort von euch. Stimmt's? Das sagst du wahrscheinlich öfter. Und dann fing die Gemeinde an zu beten und ein Bruder betete irgendetwas, was mit der Predigt nicht zu tun hatte. Und Waldemar Sattertschuk steht auf und sagt, stopp, Bruder. Hast du nicht zugehört? Gott möchte eine Antwort haben auf das, was er mit dir geredet hat. Und deshalb haben wir jetzt noch eine Gebetszeit. Ihr dürft dem Herrn antworten.